NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Tag. Unsere Themen im Überblick. Sieg für die Pressefreiheit. Türkisches Verfassungsgericht entscheidet zugunsten von Deniz Yücel. Dazu auch unser Kommentar. Erfolg für die Große Koalition. Auch der Bundesrat billigt den Migrationspakt. Wüste Beschimpfung Frankreichs. Boris Johnson verliert die Kontenance. Einigung in Sicht. Die Lage auf dem Flüchtlingsschiff Sea-Watch. Und wer gegen wen? Der Spielplan der Fußball-Bundesliga liegt vor. Zu unserem ersten Thema. In Japan hat der G20-Gipfel begonnen, das Treffen der 20 wirtschaftlich stärksten Staaten des Planeten. Zu besprechen gibt es genug: den Klimawandel, drohende Handelskriege und die Versorgung der Welt mit Erdöl in Zeiten latenter Kriegsgefahr am Golf. Mein Kollege Martin Ganselmeier, normalerweise in Washington, ist in Osaka dabei. Herr Ganselmeier, fangen wir an mit dem Klimaschutz. Wie verläuft da die Front? Wie beim letzten Treffen? Alle gegen einen?
Nein, nicht. Es ist schwieriger für die Europäer. Es scheint den Amerikanern gelungen zu sein, weitere Länder auf ihre Seite, auf die Seite der Skeptiker zu ziehen. Allen voran Brasilien. Bolsonaro sieht das ähnlich kritisch wie Donald Trump. Aber auch die Türkei und Saudi-Arabien könnten ins Lager der Amerikaner wechseln. Ja, selbst sogar Australien ist im Moment dabei, möglicherweise die Seiten zu wechseln. Und wenn es dann nicht zu einer 19:1 Erklärung, sondern möglicherweise zu einer 16:4 Erklärung käme, wäre das doch ein deutlicher Rückschritt gegenüber Buenos Aires und kein gutes Signal mit Blick auf das Pariser Klimaschutzabkommen. Das in einer Zeit, wo in Europa und auch in den USA junge Menschen auf die Straße gehen, um an die Politiker zu appellieren, macht mehr für den Klimaschutz.
Das zweite große Thema, der internationale Handel. Ich könnte auch sagen, bereits laufende und zusätzlich drohende Handelskriege. Ist da Entwarnung in Sicht?
Nein, auch da ist keine Entwarnung in Sicht. Es kann sein, dass auch da Donald Trump auf der Bremse steht. Donald Trump ist bekennender Fan von Zöllen. Er sieht sie als Druckmittel, um andere Länder sozusagen in seine Richtung zu bringen. Und er sieht das kritisch, dass dann sowas drinsteht von wegen freier Welthandel gegen Protektionismus. Denn er sieht das positiv. Und insofern kann auch da ein gemeinsames Abschlusskommuniqué in diesem Punkt daran scheitern. Im Moment ist das noch völlig offen.
Präsident Trump, den Sie ja normalerweise in Washington beobachten, der hält ja nicht viel von internationalen Vereinbarungen, an denen mehrere Staaten gleichzeitig beteiligt sind. Er verhandelt lieber mit einzelnen Ländern. Und so gibt es auch diesmal zahlreiche bilaterale Treffen. Ist das eigentlich noch ein typischer G20-Gipfel oder sind da 20 Staats- und Regierungschefs am selben Ort, die sich zu lauter wechselnden Kleingruppensitzungen treffen?
Ja, Speed-Dating sozusagen unter Politikern. Sie haben völlig recht. Die Dynamik dieser G20-Gipfel, die hat sich verändert. Es gab immer diese bilateralen Treffen am Rande, aber die waren eher wirklich so eine Art Nebenrolle. In Wirklichkeit ging es darum, dass man gemeinsam eine Lösung in wichtigen Problemen findet. Das wird diesmal vielleicht beim Kampf gegen Plastikmüll gelingen. Das wird vielleicht gelingen, da sieht es sogar ganz gut aus, bei einer gerechteren Besteuerung von Internetkonzernen, dass die nicht einfach in einem kleinen Land wie Irland all ihre Steuern bezahlen und dann die anderen Länder, wo es viel mehr Kunden gibt, leer ausgehen. Da wird man vorankommen. Insofern gibt es nach wie vor eine Berechtigung für diese G20-Gipfel. Aber, und da haben Sie völlig recht, Donald Trump hat kein Interesse an diesen multilateralen Runden an langen Tischen. Er will die Aufmerksamkeit der Medien, er will die Agenda setzen durch seine bilateralen Treffen, möglichst mit anderen starken Anführern wie Präsident Putin oder morgen, mit Spannung erwartet, das Treffen mit Chinas Präsident Xi.
Welche Rolle spielt Kanzlerin Merkel auf dem Treffen von Trump? Ist sie außergewöhnlich gelobt worden?
Ja, und da würde ich nicht zu viel drauf geben. Ich habe das paar Mal erlebt, auch in Washington, dass Donald Trump Politiker, die er heftig kritisiert hat, wenn er sie dann von Angesicht zu Angesicht sieht, da hat er eine gewisse Beißhemmung. Möglicherweise haben ihm auch einige Berater heute geraten, er soll sich ein bisschen zurückhalten. Schließlich habe die Kanzlerin gerade erst einen Zitteranfall gehabt und das käme nicht gut. Auch in Amerika würde das doch sehr, sehr kritisch gesehen. Insofern hat er sich sehr, sehr höflich benommen heute. Das wird ihn aber nicht davon abhalten, dass er möglicherweise morgen schon in einem Interview oder in einem Tweet wieder die Kanzlerin heftig angreift.
Wird es am Ende eine gemeinsame Abschlusserklärung geben?
Das ist die wirklich spannende Frage. Im Moment überwiegt die Skepsis. Die sogenannten Sherpas, also die Berater und die Experten, die hinter den Kulissen arbeiten und feilschen um jeden Satz, die sind diesmal sehr, sehr skeptisch. Die haben gesagt, so weit hinten waren wir noch nie. Es ist alles im Moment noch in Frage. Und insofern kann es tatsächlich passieren, dass morgen am Ende dieser zwei Tage dieser Gipfel von Osaka in einem Eklat endet und man kein gemeinsames Abschlusskommuniqué hat. Auf der anderen Seite, vielleicht ist das auch ehrlich, wenn man ehrlicherweise sagt, es gibt Multilateralisten wie die Europäer, wie Kanada, wie Japan. Aber auf der anderen Seite nimmt die Zahl derer, die Nationalismus und Protektionismus positiv sehen, leider immer mehr zu.
Martin Ganselmeier vom G20-Gipfel in Japan, Dankeschön. Es gibt noch Richter in der Türkei. Das Verfassungsgericht in Ankara hat dem deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel eine Entschädigung zugesprochen. Yücel, der für die Tageszeitung Die Welt schreibt, hatte ein Jahr lang in Untersuchungshaft gesessen, ohne Anklage. Ein Verstoß gegen seine persönlichen Rechte und gegen die Pressefreiheit, entschieden die Richter einstimmig. Marion Sendker über ein Urteil, mit dem das Verfahren gegen Yücel allerdings noch nicht beendet ist.
Mehr als zwei Jahre hat sich das türkische Verfassungsgericht Zeit gelassen, um zu entscheiden, dass der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel unrechtmäßig in türkischer U-Haft saß. Yücels Anwalt Veysel Ok war fast die ganze Nacht wach, um das Urteil des höchsten türkischen Gerichts zu studieren.
Wir haben sehr spät davon erfahren, die Entscheidung kam nachts um drei. Das hat uns sehr gewundert. Deniz war sehr glücklich. Ich glaube, für Deniz ist das eine Bestätigung seiner Auffassung, dass er unrechtmäßig ein Jahr im Gefängnis war, die Zielscheibe war, dass er beleidigt wurde. Ich denke, das wird ihn ermutigen, weiter für seine Rechte zu kämpfen.
Die nächste Möglichkeit gibt es dazu in knapp drei Wochen, wenn in Istanbul der Prozess gegen Yücel wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung weitergeht. Dem Journalisten drohen mehrere Jahre Haft. Sein Anwalt setzt aber jetzt selbstbewusst auf einen Freispruch. Das Gericht müsse dem Urteil der Verfassungsrechtler folgen und die sind ungewöhnlich detailliert auf die Terrorvorwürfe eingegangen. Das heißt zum Beispiel, dass zahlreiche Aussagen in Yücels Artikeln falsch übersetzt worden seien. Außerdem stellten die Richter fest, dass man Yücel nicht für Aussagen eines PKK-Anführers bestrafen dürfe, nur weil er mit ihm das Interview geführt habe. Auch der AKP-Politiker und Berater von Präsident Erdogan, Mustafa Yenerolu, sieht alle Vorwürfe gegen Yücel ab jetzt offiziell entkräftet.
Insbesondere auch die Kritik, die Deniz Yücel in sicherlich vielen Artikeln geäußert hat, dass diese als Terrorpropaganda erachtet wurde, da hat ja das Verfassungsgericht sehr deutlich gesagt, dass Journalisten auch solche Positionen vertreten dürfen. Und deswegen ist es für mich offensichtlich, dass auch das Hauptsacheverfahren bei den Instanzgerichten entsprechend im Sinne auch der Anwälte von Deniz Yücel ausgehen wird.
Der AKP-Politiker hält das Urteil auch für die Verfahren gegen andere inhaftierte Journalisten in der Türkei für richtungsweisend. Gewundert hat es ihn aber nicht, denn das Verfassungsgericht sei ja unabhängig.
Jeder, der das türkische Verfassungsgericht kennt, weiß ganz genau, dass das türkische Verfassungsgericht ihre Rechtsprechung an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte anlehnt. Und es gibt nicht einen einzigen Anhaltspunkt, was für politische Motivation sprechen könnte.
Das sieht Prozessbeobachter Christian Mir von Reporter ohne Grenzen anders. Für ihn kam das Urteil überraschend. Es zeige einmal mehr, dass die Justiz in der Türkei eine Blackbox sei.
Ich glaube im Moment, so wie ich die türkische Justiz kenne und wahrnehme in der Vergangenheit, ist das jetzt nicht, dass auf einmal wir die Pressefreiheit ausbrechen sehen in der Türkei, aber dass zumindest die türkische Justiz gerade offenbar einen gewissen Spielraum hat, bezogen auf solche Urteile. Denn in den vergangenen Monaten gab es ganz andere Urteile in ähnlich gelagerten Fällen.
Ob die Entscheidung des obersten türkischen Gerichts nun für einen politischen Sinneswandel steht oder nicht, es hat Ausstrahlungskraft weit über die Yücel-Prozesse hinaus.
In Ankara entscheidet das Verfassungsgericht zugunsten von Deniz Yücel. In Istanbul gewinnt der Kandidat der Opposition die Bürgermeisterwahl, sogar gleich zweimal. Und der nach einer Verfassungsreform nahezu allmächtige Präsident Erdogan ist für seine Verhältnisse ungewöhnlich still. Tut sich da etwas in der Türkei? Beginnt gar die Sultansdämmerung? Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Christian Buttgereit.
Es war eine Punktlandung der Verfassungsrichter. Heute vor genau einem Jahr begann im Istanbuler Justizpalast der Prozess gegen Deniz Yücel. Wenn das Wort der höchsten Richter in der Türkei noch etwas gilt, sollte dieser Prozess ein schnelles und eindeutiges Ende finden. Die Verfassungsrichter haben die Vorwürfe der Terrorpropaganda in beeindruckender Weise entkräftet. Einen Journalisten wegen Aussagen zu verfolgen oder zu bestrafen, die eine andere Person in einem Interview gemacht hat, würde den Beitrag, den Medien zur Diskussion öffentlich relevanter Themen leisten können, erheblich beeinträchtigen, so die Richter. Eigentlich klingt das nach einer Selbstverständlichkeit, aber das ist es in der Türkei nicht. Die Verfassungsrichter stellen sich damit eindeutig gegen die Rechtsprechung niedrigerer Instanzen und auch gegen das Rechtsverständnis von Präsident Erdogan, der zahlreiche Kritiker als Terroristen brandmarkte. Nicht nur, aber eben auch viele Journalisten. Ähnlich verhält es sich mit einem weiteren Vorwurf. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft habe sich Yücel der Volksverhetzung schuldig gemacht, weil er einen alten Witz über das Verhältnis von Kurden und Türken zitiert hatte. Immerhin die Verfassungsrichter verstehen das als Metapher. Schon allein die Tatsache, dass der Artikel in deutscher Sprache in Deutschland erschien, reduziere die Gefahr einer Störung der öffentlichen Ordnung in der Türkei. Mit dieser eindeutigen Einordnung durch das Verfassungsgericht wird die dürftige und lächerliche Anklage gegen Deniz Yücel gegenstandslos. Das Istanbuler Gericht, vor dem der Fall Yücel verhandelt wird, muss sich dieser Auffassung anschließen. Ob es das tut, zeigt sich beim nächsten Verhandlungstag am 16. Juli. Die Begründung der Verfassungsrichter dürfte aber nicht nur für Deniz Yücel relevant sein. Dutzende türkische Journalisten stehen wegen angeblicher Terrorpropaganda vor Gericht. Die meisten dürften ebenfalls nichts anderes getan haben, als die Meinung ihrer Interviewpartner zu zitieren. Wird Yücel freigesprochen, müsste das auch für sie gelten. Außer die türkische Justiz unterscheidet zwischen Fällen, die auch im Ausland Aufsehen erregen, und rein türkischen Fällen. Auch das ist leider nicht auszuschließen. Denn die kühne Sachlichkeit, mit der die Richter im Fall Yücel eine Lanze für die Pressefreiheit brechen, legten sie etwa bei Beschwerden von Mitarbeitern der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet nicht an den Tag. Was bringt sie jetzt zu einer anderen Entscheidung? Eine Möglichkeit ist das veränderte politische Klima in der Türkei. Seit den Kommunalwahlen bröckelt die Macht von Staatspräsident Erdogan. Es rumort in seiner Partei, der AKP. Das ermutigt die Richter, sich wieder etwas zu trauen. Eine andere Möglichkeit, die Türkei steht mit dem Rücken zur Wand. Eine starke Wirtschaftskrise lähmt das Land. Zusätzlich drohen die USA mit Sanktionen, weil Ankara Waffensysteme aus Russland und nicht von NATO-Partnern kauft. Ein Signal der Entspannung im Ausland könnte dafür sorgen, dass Erdogans Thron nicht noch mehr ins Wanken gerät. Vielleicht ist es aber auch nur das übliche Verwirrspiel, das nicht nur die Justiz, sondern vor allem die türkische Regierung seit Jahren mit ihrer Bevölkerung spielt. Heute Hü, morgen Hot, hier Zuckerbrot, dort Peitsche. Hauptsache niemand weiß, woran er ist. Diese systematische Verunsicherung ist einer der Pfeiler, auf dem die Macht Erdogans ruht. Wer allein durch die Klarheit der Verfassungsrichter im Fall Yücel glaubt, die Türkei sei zur Rechtsstaatlichkeit zurückgekehrt, sollte sich nicht zu früh freuen. Diesen Beweis kann nicht eine einzelne richtige Entscheidung der Verfassungsrichter liefern. Das hat niemand anderes in der Hand als Staatspräsident Erdogan persönlich.
Christian Buttgereit kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wer kann eigentlich noch verhindern, dass Boris Johnson britischer Premierminister wird? Nun, wahrscheinlich nur Boris Johnson selbst. Und er scheint auf einem guten Weg. Es sind zwar nur noch zwei Bewerber im Rennen bei den britischen Konservativen und der ehemalige Außenminister Johnson ist der klare Favorit der Parteibasis. Aber mit dem unter Diplomaten üblichen Ton hat das Unikum von der Insel so seine Probleme. Jetzt ist herausgekommen, was Johnson in einem später nicht gesendeten Interview über Frankreich gesagt hat. Nicht nur die Queen wäre not amused. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
Die Diplomaten ihrer Majestät hatten viel zu tun, als Boris Johnson ihr Chef war. Denn es brauchte zum Beispiel einige Anläufe, bis die Botschaft des Außenministers in seinen Twitter-Auftritten stimmte.
Hi folks, I'm Boris Johnson, I'm the Foreign Secretary. I'm here in Lisbon. Portugal is our fourth biggest trading partner.
Trading partner, we are Portugal's fourth largest. Portugal is not our fourth largest.
Hallo Leute, ich bin Boris Johnson, der Außenminister. Ich bin hier in Lissabon. Portugal ist unser viertgrößter Handelspartner. Sorry, Herr Minister, wir sind Portugals viertgrößter Handelspartner, nicht Portugal ist unser viertgrößter Handelspartner. Für die Beamten des Foreign Office herrschte höchste Alarmstufe, wenn ihr Chef in die Öffentlichkeit ging. Immerhin, die Twitter-Videos konnte man ja noch mal neu aufnehmen.
Hi folks, Boris Johnson, I'm here in Lisbon. James Bond himself was said to have been born in Estoril. And today...
James Bond. See, he wasn't born.
Well, you can't put one thing in my brain.
No, I know. The idea for James Bond was born.
James Bond selber wurde in Estoril geboren. Herr Minister, nicht James Bond geboren. Die Idee für James Bond wurde hier geboren. Boris Johnson hat es eben nicht so sehr mit den Details. Die BBC-Dokumentation über seine Zeit im Außenministerium Inside the Foreign Office ist voll von kleineren und größeren Malheurs. Die zweitgrößte Zeitung des Landes, die Daily Mail, will nun aber erfahren haben, dass die BBC einen der größten Ausfälle Johnsons vor der Ausstrahlung herausgeschnitten hat. Die Zeitung bezieht sich auf einen Aktenvermerk aus dem Ministerium. Danach hätten die Beamten die BBC davon überzeugen können, den Satz »Die Franzosen sind ein Scheißhaufen« nicht zu senden. Die britischen Diplomaten hätten damals schwere Rückwirkungen auf die damals noch mit der EU laufenden Verhandlungen über ein Austrittsabkommen befürchtet. Die BBC erklärte dazu, ihre Redakteure hätten selber die Auswahl der verwendeten Szenen getroffen. Aber hat Johnson wirklich gesagt, die Franzosen sind ein Scheißhaufen?
I have no recollection of this comment.
Er könne sich nicht an einen solchen Kommentar erinnern, sagte der ehemalige Außenminister heute dazu vor Mitgliedern der konservativen Partei in Exeter, die die Ausfälle des Kandidaten hörbar lustig fanden. Johnson und sein Konkurrent Jeremy Hunt reisen derzeit durchs Land, um sich der Parteibasis vorzustellen. Die Mitglieder werden bis zum 22. Juli entscheiden, wer von den beiden, Theresa May im Parteivorsitz und in der Downing Street, nachfolgt. Der in der Partei populäre blonde Wuschelkopf Johnson liegt klar vorn, doch seine Berater können nicht sicher sein, dass er nicht doch noch über sich selber stolpert, vielleicht sogar mit Hilfe seines Konkurrenten. Jeremy Hunt ist der derzeitige Außenminister und der Aktenvermerk soll aus seinem Haus stammen, könnte da vielleicht
bien je jamais, as we say in French.
Nicht doch, sagt Johnson verschmitzt auf Französisch und bringt den Satz dann doch nicht zu Ende.
Für die Große Koalition ist das ein Erfolg. Der Bundesrat, also die Länderkammer, hat heute den Migrationspakt gebilligt. Um den hatten Union und SPD lange gerungen. Geht es darin doch um so heikle Themen wie Asyl, Abschiebung und die Zuwanderung von Fachkräften. Auch deshalb war bis zuletzt unklar, ob die Länder mitziehen. Doch jetzt hat das Gesetz die letzte Hürde genommen. Aus Berlin Nadine Bader.
Für den Ministerpräsidenten Kretschmer aus Sachsen ist das Migrationspaket ein gutes Zeichen. Auch wenn es lange gedauert habe, das Paket auf den Weg zu bringen, zeige der Staat nun Handlungsfähigkeit. Der CDU-Politiker sieht gelassen, dass einige Fachausschüsse des Bundesrats die geplanten Verschärfungen bei der Abschiebehaft kritisiert hatten. Sie haben Europa- und verfassungsrechtliche Bedenken. Kretschmer nicht.
Das ist eine Frage, die am Ende Gerichte klären müssen. Ich bin der Überzeugung, dass das, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, richtig, vernünftig und auch verfassungsgemäß ist. Aber alle die Fragen, die wir in Deutschland haben, können von Gerichten überprüft werden.
Zu den umstrittenen Maßnahmen gehört, Asylbewerber sollen sanktioniert werden, wenn sie nicht mitwirken, ihre Identität zu klären. Die Hürden für Ausreisegewahrsam und Sicherungshaft sollen gesenkt werden. Den Ländern soll es erlaubt werden, ausreisepflichtige Asylbewerber in Gefängnissen unterzubringen, allerdings räumlich getrennt von Straftätern. Der Innenminister von Niedersachsen, Pistorius, sprach von einem Kompromiss, mit dem er leben könne. Der SPD-Politiker kritisierte aber, dass Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land Schutz gewährt bekommen haben, in Deutschland keinen Anspruch mehr auf Sozialleistungen haben sollen. Am Ende müssten die Länder und Kommunen das wieder auffangen.
Um wieder einen verfassungsmäßigen Zustand herzustellen, denn die Kommunen sind es am Ende mit den Ländern, die nach Ordnungsrecht dafür sorgen müssen, dass Obhut gewährt wird, Obdach gewährt wird und Verpflegung.
Auch der stellvertretende Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, Stamp, übte Kritik. Der FDP-Politiker bezweifelt, dass die geplanten Verschärfungen schnell Wirkung zeigen werden, vor allem was die Abschiebung von Straftätern betrifft. Die Maßnahmen werden aus seiner Sicht ins Leere laufen,
wenn wir nicht zu entsprechenden Rücknahmeabkommen mit den Herkunftsländern kommen. Und hier hat uns der Bundesinnenminister in der Vergangenheit sehr viel versprochen, allerdings nicht sehr viel gehalten.
Zum Migrationspaket gehören auch Neuregelungen, die gut integrierten Ausländern eine langfristige Bleibeperspektive bieten sollen. Und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es sieht vor, dass Ausländer mit Berufsausbildung künftig bis zu 6 Monate in Deutschland bleiben können, um sich eine Stelle zu suchen. Sozialleistungen erhalten sie in dieser Zeit nicht.
Es ist immerhin ein erstes Zeichen der Entspannung. Zwei Flüchtlinge durften das Rettungsschiff Sea-Watch verlassen und in Italien an Land gehen. 40 weitere befinden sich noch an Bord des Schiffes, das vor Lampedusa liegt. Auf den ersten Blick tut sich nichts. Aber nach Informationen unseres Korrespondenten Tassilo Forchheimer wird an einer humanitären Lösung gearbeitet.
Hinter den Kulissen wird über eine politische Lösung unter Beteiligung mehrerer europäischer Länder verhandelt, darunter auch Deutschland. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte sprach im italienischen Fernsehen von 3 bis 4 Ländern, die bereit sein sollen, Migranten von Bord der Sea-Watch aufzunehmen. Nach außen bewegt sich dagegen bis jetzt nur wenig. Am Morgen sei wieder ein Flüchtlingsboot mit etwa 15 Personen auf Lampedusa eingetroffen, berichteten italienische Journalisten. Das Boot habe, anders als das Schiff der deutschen Rettungsorganisation, ungehindert in den Hafen einfahren können. Auf der Sea-Watch müssen dagegen noch 40 Migranten ausharren. Ein 19-Jähriger und dessen minderjähriger Bruder waren dagegen in der Nacht aus medizinischen Gründen an Land gebracht worden. Essen und Trinken sei an Bord ausreichend vorhanden, sagte die Kapitänin der Sea-Watch Carola Rakete am Mittag auf einer improvisierten Pressekonferenz mit der Auslandspresse in Italien. Die junge Frau, die in den italienischen Medien immer mehr als Gegenspielerin von Innenminister Salvini dargestellt wird, sprach äußerst gewandt und in lupenreinem Englisch von wachsenden psychologischen Problemen an Bord. Die aus dem Mittelmeer geretteten Passagiere sind bereits seit mehr als 2 Wochen auf ihrem Schiff.
But the need which we have on board is psychological, and that is the reason why I declared a state of necessity.
Noch während der Pressekonferenz wurde bekannt, dass gegen Carola Rakete und ihre Mannschaft inzwischen auch offiziell Ermittlungen laufen. Das sei erwartbar gewesen, so die Kapitänin. Nun werde sich entscheiden, was schwerer wiege, die international gültige Verpflichtung zur Seenotrettung oder nationales italienisches Recht. Sie sei bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen, die in der italienischen Verfassung verankerten Grundrechte durchzusetzen, so die 31-Jährige. Die oberste Priorität müsse das Schicksal der Menschen an Bord haben.
Die Lage an Deck ist angespannt bei den Geretteten und natürlich auch bei der Crew. Alle sind übermüdet, gestresst. Der psychologische Faktor ist sehr, sehr groß. Aber wir hoffen auf eine baldige Lösung in den nächsten Stunden.
Als Solidaritätsbekundung mit den Rettern hatten 5 italienische Abgeordnete in der vergangenen Nacht auf dem Schiff übernachtet. Unter ihnen der frühere Verkehrsminister Graziano Del Rio vom sozialdemokratischen Partito Democratico. Die Parlamentarier sprachen von unerträglichen Bedingungen an Bord. Die italienische Regierung gibt sich unterdessen weiter hart und will die Flüchtlinge nur von Bord gehen lassen, wenn sich andere europäische Staaten bereit erklären, diese ohne vorherige Registrierung in Italien aufzunehmen. Die Mannschaft solle festgenommen und das Rettungsschiff beschlagnahmt werden, heißt es weiter. Die deutsche Rettungsorganisation bewege sich außerhalb des Gesetzes, so Innenminister Matteo Salvini.
Lüchte. Der Name steht für sexuelle Gewalt gegen Kinder in unzähligen Fällen, begangen auf einem Campingplatz. Die juristische Aufarbeitung hat begonnen vor dem Landgericht in Detmold. Heute, am 2. Verhandlungstag, sollte erstmals eines der Opfer aussagen. Einer der Angeklagten wollte am liebsten gar nicht zuhören, aber er musste. Mischa Dallmann berichtet.
Tag 2 im sogenannten Missbrauchsprozess Lüchte am Detmolder Landgericht ist zu Ende. Zum ersten Mal wurden heute die Aussagen von Opfern gehört, die eines Mädchens und einer inzwischen erwachsenen Frau. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit haben sie dem Gericht beschrieben, wie es ihnen nach dem Missbrauch auf dem Campingplatz heute geht. Opferanwältin Celia Evlice sagte danach, dass die Aussage vor Gericht wichtig gewesen sei für ihre Mandantin.
Sie war den Tränen nah. Aber jetzt im Nachhinein ist sie auch unheimlich froh darüber, dass sie diesen Schritt gegangen ist. Sie wollte einfach ihm mit ihrer eigenen Stimme sagen, das hast du mir genommen. Meine Kindheit, meine Jugend, meine Erfahrung meiner Jugendfreundlichkeit, die hast du mir genommen.
Rechtsanwalt Roman von Alvensleben vertritt vor dem Detmolder Landgericht unter anderem ein Mädchen. Um es dem Kind so leicht wie möglich zu machen, hat die Vorsitzende Richterin im Prozess ihre Robe ausgezogen und sich neben das Kind gesetzt. Anwalt von Alvensleben vertritt zudem die Mutter des Mädchens. Sie war es, die die Ermittlungen gegen die Angeklagten mit einer Anzeige im vergangenen Oktober ins Rollen gebracht hatte. Für Mutter und Tochter sei die Aussage ein Abschluss gewesen.
Wir können jetzt uns als frei erklären und all das machen, was wir jetzt erstmal wollen, uns selber wieder lieb haben wollen. Und dann fängt es an mit dem, was die Seelsorgebetreuung sagt. Das ist ein Traumatologe und da hören wir auch drauf und vertrauen dem auch.
Im Unterschied dazu hat heute eine ganze Reihe von Opferanwälten angekündigt, dass ihre Mandanten nicht aussagen werden. Das Gericht hat entsprechenden Anträgen bereits zugestimmt. Auch Rechtsanwalt Peter Wüller hat erklärt, seine beiden Mandanten wollen sich nicht mehr als Zeugen vor dem Gericht äußern. Eine Kinderpsychologin habe ihm und den Eltern davon abgeraten, die Kinder noch einmal mit den traumatischen Geschehnissen auf dem Campingplatz in Lüchte zu konfrontieren.
Allein das Erscheinen im Gerichtssaal, zu wissen, wer auf der Anklagebank sitzt, wäre mehr als schädlich für die weitere Behandlung der beiden Kleinen.
Das Verfahren gegen den Mitangeklagten Heiko V. aus Stade wurde inzwischen vom Hauptprozess abgetrennt. Er soll den hundertfachen Missbrauch auf dem Campingplatz per Videochat verfolgt haben. Ihm wird Beihilfe zum schweren sexuellen Kindesmissbrauch vorgeworfen. Sein Verteidiger Jan-Hendrik Popkes hofft auf ein deutlich milderes Urteil für seinen Mandanten als für die beiden Hauptangeklagten.
Wir haben die Abtrennung angestrengt, weil die Intensität der Übergriffe, um die es hier geht, der Vorwürfe ganz unterschiedlich ist und natürlich auch die Quantität, die Vorwürfe, die gegen meinen Mandanten erhoben worden sind, ohne die bagatellisieren zu wollen, die kann ich an einer Hand abzählen. Und das ist ja eine ganz andere Dimension, die den anderen Angeklagten vorgeworfen wird.
Kommende Woche Donnerstag wird der Prozess am Landgericht Detmold fortgesetzt.
Die Deutsche Fußballliga hat heute die Spielpläne für die kommende Saison veröffentlicht in der ersten und zweiten Liga. Die erste Liga startet traditionell mit einem Heimspiel des Meisters. Und so empfangen die Bayern am 16. August Hertha BSC. Holger Dahl aus der WDR-Sportredaktion. Wo sind die Klassiker der Saison zu finden? Zum Beispiel Bayern gegen Dortmund.
Also die Partie gibt es erst Mitte November. Am 11. Spieltag empfangen die Bayern den BVB. Das ist dann rund zwei Wochen nach dem Revierderby, Schalke gegen Dortmund. Ansonsten ist es natürlich immer so, dass jeder Fan mit seiner ganz eigenen Sicht auf die Ansetzungen guckt. Aufsteiger Paderborn zum Beispiel hätte sich bestimmt einen Auftakt zu Hause gewünscht und muss jetzt aber zuerst nach Leverkusen, also auswärts, spielen. Fußballfans aus dem Norden fällt schnell auf, dass da gar nicht mehr viel zu verfolgen ist. Mit Bremen und Wolfsburg sind nur noch zwei Clubs dabei. Das ist im Vergleich zu sieben NRW-Teams ziemlich wenig.
Dafür finden wir aber jede Menge Nordbeteiligung in der zweiten Liga und die startet auch schon viel früher. Was gibt es da für ein Eröffnungsspiel?
Am 26. Juli empfängt Stuttgart Hannover. Das klingt nach erster Liga, ist es aber eben nicht mehr. HSV gegen Darmstadt war auch vor kurzer Zeit mal eine Erstligabegegnung, findet aber jetzt auch am ersten Spieltag der zweiten Liga statt. Und das Hamburger Derby gucken ja auch immer viele drauf. St. Pauli gegen den HSV, das steht schon am 6. Spieltag im September auf dem Plan. Mit Hannover, dem Hamburger SV, Stuttgart und Nürnberg sind insgesamt vier Teams mit großer Erstligatradition und wirklich höchsten Ansprüchen mit dabei. Das wird eine spannende Spielzeit.
36 Mannschaften spielen in den beiden Ligen. Die Spielplangestaltung ist sehr kompliziert. Wie hat die Deutsche Fußballliga die Partien komponiert?
Es mussten wirklich unzählige Vorgaben bedacht werden, zum Beispiel Sicherheitsaspekte. Dortmund und Schalke sollen nicht gleichzeitig zu Hause spielen. In der zweiten Liga natürlich auch St. Pauli und der Hamburger Sportverein nicht. Die internationalen Kalender mit Champions-League-Terminen spielen eine Rolle. Belegungen der Stadien durch Konzerte werden mit eingepflegt. Und das alles, das wurde als Planungsgrundlage in ein Computerprogramm eingegeben und der Computer berechnete dann einen Spielplan, der wurde noch von Experten des Spielausschusses überprüft und angepasst und jetzt haben wir eben dieses Ergebnis.
Stichwort Ergebnis. In der vergangenen Saison gab es in der ersten Liga ein dramatisches Duell zwischen den Bayern und Borussia Dortmund. Wer wird in der neuen Saison Deutscher Meister?
Die einfache Antwort ist der FC Bayern München. Und die komplizierte, ich finde Bayer Leverkusen super stark. Das habe ich in der letzten Saison aber auch schon gesagt und komplett daneben gelegen.
Holger Dahl aus der Sportredaktion. Der Mann versteht was vom Fußball, aber seine Tipps sind berüchtigt. Und das war's auch für heute im Echo des Tages. Ein schönes, schattiges Wochenende wünscht Ihnen Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.